auf den Zusatzpunkt 12, Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel eine ressortübergreifende nationale Sicherheitsstrategie erarbeiten, den Bundessicherheitsrat zum nationalen Sicherheitsrat ausbauen. Wir können mit der Aussprache beginnen, wenn Sie sich hingesetzt haben bzw. den Saal verlassen haben. Es ist für die Aussprache eine Dauer von 30 Minuten vorgesehen. Ich eröffne die Aussprache und es beginnt als erstes für die AfD der Abgeordnete Armin Paulus Hampel.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen! Hätte unser Land den von der AfD geforderten Nationalen Sicherheitsrat heute schon, dann wäre uns die Corona-Krise in diesem Ausmaß wahrscheinlich erspart geblieben. Ein Nationaler Sicherheitsrat hätte die ausführliche Studie des RKI-Instituts von 2012 nicht wie die Bundesregierung in irgendeine Archivecke geschmissen, sondern er hätte diese detaillierte Blaupause zur Bekämpfung der Viruskrankheit in einem mit allen Fachressorts abgesprochenen praktischen Aktionsplan umgesetzt. Ein Nationaler Sicherheitsrat hätte der Bundesregierung wahrscheinlich das empfohlen, was ich schon zu Anfang der Corona-Krise gefordert habe, dass nämlich das, was kein Experte bezweifelt, die Erkenntnis, dass 85% der Infizierten diese Krankheit entweder mit leichten oder gar keinen Symptomen wahrnehmen, nur 15% ernsthaft oder sehr ernst erkranken, intensiv behandelt werden müssen oder gar an Leib und Leben bedroht sind. Eine nationale Strategie wäre es dann gewesen, zuallererst diese Risikogruppen professionell zu schützen und so einen totalen Lockdown mit Kosten von Hunderten von Milliarden zu vermeiden. Das Gleiche gilt für ein Konzept des Innenministeriums aus dem Jahre 2016 unter dem Titel Konzeption zivile Verteidigung. Da wird minutiös die Schwachstellen auf diesem Gebiet aufgezeigt. Es werden Lösungen angeboten. Und schon damals warnten die Innenexperten zum Beispiel durch eine von ihrer Energiewende herbeigeführten Blackout katastrophal in den Auswirkungen, und zwar in einem solchen Ausmaß, wie es sich die Bürger draußen im Lande bis jetzt gar nicht vorstellen können. Und obwohl die Studie ein umfangreiches Katastrophenszenario detailliert beschreibt, Lösungsansätze bietet und auch sagt, wer es umsetzen soll, ist in unserem Lande nichts geschehen, weil es eben keine nationale fachübergreifende Koordinierungsstelle gibt, in der alle Erkenntnisse wie auch die erforderliche Umsetzung von Lösungsvorschlägen erfolgt. So wie ich hier das Nichtstun der Regierung und ihrer nicht vorhandenen Strategie in den vergangenen Jahren bei den innenpolitischen Herausforderungen beklage, sehe ich diesen Mangel genauso in unseren außenpolitischen Beziehungen. Wie ein Kaninchen vor der Schlange starrt das Merkel-Kabinett nun seit Jahren auf die rasanten politischen, wirtschaftlichen und technologischen Entwicklungen in China. Langzeitstrategie, Fehlanzeige, Herr Kollege. Statt sich nach entsprechenden Verbündeten, in diesem Falle zum Beispiel den Vereinigten Staaten oder Russland, umzusehen, um die immensen Herausforderungen aus dem Reich der Mitte parieren zu können, haben wir erfolgreich beide möglichen strategischen Partner verprellt. Wir haben es dagegen zugelassen, dass modernste Hightech-Firmen wie KUKA in chinesische Hände übergingen und zahlen dafür lieber noch, ich glaube, bis zum Jahre 2021 Hunderte von Millionen in Entwicklungsprojekte in China. Das müssen Sie dem Bürger draußen erst mal erklären, meine Damen und Herren. Jedes andere Land hält uns für bekloppt. Dort können wir bei G5 nicht mithalten und auf der anderen Seite zahlen wir noch Entwicklungsgelder. Man kann diese Beispiele fortführen. Wie gehen wir auf Dauer mit einer veränderten amerikanischen Weltsicht um? Welche Werte verbinden uns wirklich noch, auch mit einer Biden-Regierung? Achtung, meine Damen und Herren. Wo müssen wir uns nach neuen Partnern umsehen und wo halten nach wie vor die alten Bande? Wie wollen wir mit einem Russland auf Dauer umgehen, das nach Jahrhunderten der Zarenherrschaft und knapp 70 Jahren Sowjetdiktatur sich zaghaft in Richtung Demokratie entwickelt? Welche eine Ignoranz und ein Unverständnis, wenn wir glauben, dass dieser Prozess innerhalb einer Generation abgeschlossen sein kann. Sie können aber, meine Damen und Herren, Russland nicht nach Südamerika verschieben. Es wird immer unser großer Nachbar im Osten bleiben. Wer formuliert hier die deutsche Langzeitstrategie? Wer hat ein dauerhaftes Konzept, wie mit dem osmanischen Großmannsträumen von Herrn Erdogan umzugehen ist? Wo müssen wir der türkischen Regierung in den Arm fallen, wenn zum Beispiel Herr Erdogan versucht, über seine Landsleute in Deutschland deutsche Politik zu beeinflussen? Und wo und mit wem können wir auf die türkische Politik Einfluss wiedergewinnen? Wer hat im Kanzleramt und im Außenamt die Strategie über eine Friedenslösung im Vorderen und Mittleren Orient? Herr Kushner, der Nichtdiplomat aus den USA, hat es uns vorgemacht. Wer hat die Konzepte hier in Berlin? Keiner. Wir wurschteln uns von einer Krise zur anderen durch und meinen, wir Deutschen seien immer noch ein wichtiger Player im Weltgeschehen. Merkt dieses Haus nicht, dass wir diese Rolle seit Jahren verloren haben, dass unsere völlig unnötige Positionierung bei zwischenstaatlichen Konflikten, auch fern von uns, uns aus der klassischen Vermittlerrolle herausdrängt? Ein nationaler Sicherheitsrat, der personell und konzeptionell in der Lage ist, im deutschen Interesse Strategien über die Dauer einer Legislaturperiode hinaus zu entwerfen, ist deshalb längst überfällig. Wir brauchen diese ständige und strukturierte Einrichtung, organisatorisch und personell, um ressortübergreifend diese Weitsicht in den drängendsten innen- und außenpolitischen Fragen zu entwickeln. Ansonsten entwickelt sich Deutschland zu dem, was viele unserer Nachbarn immer noch befürchten, dass wir wirtschaftlich ein Riese, politisch aber zu einem Zwerg degradiert werden. Ich bitte ihn deshalb, unseren Antrag zu unterstützen und einem deutschen Nationalen Sicherheitsrat zuzustimmen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren.
Das Wort für die CDU-CSU-Fraktion hat der Kollege Roderich Kiesewetter.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist gut, dass wir wieder über das Thema Sicherheitsrat reden, weil die Unterschiede damit deutlich werden. Und ich habe, Herr Kollege Hampel, sehr sorgfältig Ihrer Rede zugehört. Ich habe nicht einmal Vereinte Nationen gehört, ich habe nicht einmal NATO oder EU gehört. Ich habe nur Deutschland und den Rest der Welt gehört. Wir leben in einer immer mehr vernetzten Welt. Damit müssen wir auch mit einem deutlich vernetzten Politikansatz in die Welt gehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und in Ihrem Antrag sind die Vereinten Nationen nur in einem Nebensatz erwähnt und nicht einmal EU oder NATO. Deswegen möchte ich gerne zu Vorstellungen der Union und vielleicht auch anderer Teile dieses Hauses kommen. Heute hat Bundesentwicklungsminister Gerd Müller bei der Veröffentlichung des Polypandemieberichts der Münchner Sicherheitskonferenz einen Bundessicherheitsrat für Sicherheit, Frieden und Entwicklung gefordert. Vorgestern hat unsere Bundesverteidigungsministerin an der Universität der Bundeswehr in Hamburg sehr klar die Aufwertung des Bundessicherheitsrats zu einem nationalen Sicherheitsrat gefordert. Und dasselbe hat sie bereits in München an der Bundeswehruniversität vor einem Jahr gesagt. Des Weiteren hat unser Koalitionspartner in der letzten Woche ein Papier vorgelegt über die 28. Armee. Ich will damit sagen, also die europäische Armee, ich will damit sagen, worauf basiert denn das Ganze? Das sind doch Beiträge, Vorstellungen, Überlegungen, Vorschläge zur Mitgestaltung der Globalisierung. Das ist ein Beitrag, wie Deutschland sich einbringen will, um Weltpolitikfähigkeit anzupacken und nicht zu kommentieren. Und worauf geht das Ganze zurück? Im Jahr 2016 wurde das Weißbuch veröffentlicht. Und in diesem Weißbuch, das wir nie in diesem Hause diskutiert haben, wird sehr klar festgehalten, dass der Bundessicherheitsrat aufgewertet werden soll zu einem strategischen Ideengeber, zu einem Koordinator der verschiedenen Ressortinteressen. Und warum ist das so wichtig? Es ist deshalb wichtig, um die Ressorts auch dazu, ich sage das mal als frei gewählter Abgeordneter, dazu zu zwingen, der Bundesregierung die wesentlichen Prioritätensetzungen ihrer Häuser zu bringen. Und dann muss ein Bundessicherheitsrat, das kann ein Staatssekretärsausschuss auf Dauer nicht leisten, diese Priorisierungen bewerten und in ein Gesamtkonzept einbringen. Wir müssen den Mut aufbringen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass in den nächsten Koalitionsverhandlungen das zum Thema wird. Ich möchte das unterstreichen, weil die Welt um uns herum ja nicht stehen bleibt. Wir waren am Wochenende alle relativ überrascht, als das, mal schauen, ob ich es zusammenbringe, Regional Comprehensive Economic Partnership Programm im Fernen Osten in Asien gegründet wurde, ein Wirtschaftsraum, ein Freihandelsraum für 2,2 Milliarden Menschen. Das ist eine geoökonomische Herausforderung. Da werden Standards gesetzt. Dort wird auch Sicherheitspolitik im Sinne der Digitalisierung, der Cyberräume, aber auch des Umgangs im Handel, im Welthandel gesetzt. Diese Standards wollen wir doch mit beeinflussen. Und um uns einzubringen, brauchen wir dann auf europäischer Ebene besser abgestimmte deutsche Interessen. Und das kann ein Bundessicherheitsrat leisten. Lassen Sie uns den Mut aufbringen, in der Großen Koalition darauf hinzuwirken und bei unseren anderen Partnern hier in diesem Hause darauf hinzuwirken, dass das Thema der Wahlprogramme wird. Es geht darum, dass wir Weltpolitikfähigkeit in der Praxis schaffen. Und dazu brauchen wir einen großen Sprung zur Mitgestaltung der Globalisierung und nicht ein verzagtes Trippeln am nationalen Straßenrand. In diesem Sinne lehnen wir den Antrag ab. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Kiesewetter. Es geht noch der Grundsatz des Aufrufs. Der nächste Redner ist der Kollege Alexander Graf Lambsdorff, FDP-Fraktion.
Vielen Dank, Herr Präsident. Lassen Sie mich eines sagen. Der Antrag mit dem Titel Deutschland braucht einen nationalen Sicherheitsrat ist hervorragend. Er spricht davon, dass wir eine gesamte Strategie brauchen, die über die Ressorts hinweg abgestimmt wird. Und er fordert die Bundesregierung auf, noch in dieser Legislaturperiode einen nationalen Sicherheitsrat einzurichten. Unterzeichnet ist er mit Datum 10. März 2020 Christian Lindner und Fraktion. Meine Damen und Herren, wir haben bereits vor einem halben Jahr genau einen solchen Antrag gestellt. Aber ich will hier mich den Worten des Kollegen Kiesewetter anschließen. Es ist ein Antrag, der einen völlig anderen Geist atmet als das Machwerk aus der AfD-Fraktion. Die stellen tatsächlich 7 Forderungen auf für einen nationalen Sicherheitsrat mit einer entlarvenden Reihenfolge von Prioritäten. Punkt 1, Deutschland bleibt als Nationalstaat erhalten. Ich kenne niemanden in dem Haus, der das bezweifeln würde. Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, die nationale Souveränität Deutschlands muss verteidigt werden. Ich kenne niemanden in diesem Haus, der das anders sehen würde. Aber die Reihenfolge, die Prioritätensetzung ist interessant. Punkt 5, wir stärken die deutsche Wirtschaft im Ausland. Punkt 6, wir stärken die deutsche Wirtschaft im Ausland noch ein bisschen mehr. Und Punkt 7 ist dann, Deutschland setzt sich für ein friedliches Miteinander der Völker ein. Meine Damen und Herren, wenn das die Prioritätensetzung einer Fraktion des Deutschen Bundestages ist, dann sind wir in diesem Haus auf dem Holzweg. Ich freue mich darauf, dass wir diesen Antrag gemeinsam ablehnen werden. Jetzt muss ich allerdings, lieber Kollege Kiesewetter, nach den eben lobenden Worten eines auch sagen. Die Bundesregierung hat seit 2016, seit dem Weißbuch, sich selbst die Hausaufgabe gegeben, den Bundessicherheitsrat, der ja ein ganz eng umrissenes Aufgabengebiet zurzeit hat, der hinter verschlossenen Türen tagt, der kein permanentes Sekretariat hat, der keinen Unterbau hat, diesen Bundessicherheitsrat aufzuwerten zu einem Organ, mit dem Deutschland tatsächlich mal eine ressortabgestimmte, ressortübergreifende internationale Strategie formulieren kann. Dieser Hausaufgabe ist die Bundesregierung nicht nur nicht nachgekommen, nein, Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer äußert regelmäßig, dass sie das zwar eine gute Idee findet, aber wenn wir dann, und das haben wir als Fraktion getan, nachfragen, wie sie sich das genau vorstellt, kommt als Antwort aus der Bundesregierung Folgendes. Die Fragen 2 bis 5 werden zusammen beantwortet. Die Bundesministerin der Verteidigung, Annegret Kramp-Karrenbauer, hat langfristig orientiert und perspektivisch skizziert, was eine künftige Bundesregierung eines Tages vielleicht tun könnte. Meine Damen und Herren, das ist keine ernsthafte Politik. Wenn ich mir die Hausaufgabe selber gebe, dann muss ich sie auch erledigen. Und deswegen, meine Damen und Herren, richten wir einen nationalen Sicherheitsrat ein, bündeln wir die internationale Strategie der Bundesregierung, debattieren wir sie hier regelmäßig im Hohen Haus. Das ist der richtige Weg, aber nicht im Geiste dieses Antrags der Kollegen von rechts außen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Graf Lambsdorff. Nächste Rednerin ist die Kollegin Daniela de Ridder, SPD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Gäste, jedenfalls die Einzelnen. Den Bundessicherheitsrat gibt es bereits seit 1955. Er hat seitdem einige Reformen durchlaufen, etwa infolge von 9/11, dem Attentat auf das World Trade Center in New York. Danach wurden nämlich adäquate Maßnahmen im Bundesrat, im Bundessicherheitsrat entwickelt und abgestimmt. Das war also schon vor 20 Jahren eine Weitung des Portfolios. Benötigen wir heute weitere Reformen? Die Pandemie hat wie keine zweite Momentaufnahme gezeigt, wie wichtig uns globale Sicherheitsfragen sein müssen. Insbesondere benötigen wir eine Erweiterung um gesundheitspolitische und sozioökonomische, aber auch um ökologische und energiepolitische Fragen und Gesichtspunkte. Insbesondere in der Außen- und Verteidigungspolitik wird daher zu Recht danach verlangt, dass wir einen neuen Sicherheitsbegriff diskutieren müssen. Bedenkt man etwa die europäische Souveränität, zu der es keinerlei Alternative gibt. Vielen Dank, Graf Lambsdorff. Voraussetzung für unsere Sicherheit im europäischen Kontext etwa ist, dass wir als Staaten der Europäischen Union zusammenhalten und dass wir in der Tat, lieber Roderich Kiesewetter, mit der NATO ein starkes Bündnis pflegen. De Gaulle soll einmal gesagt haben, zwischen Ländern gäbe es keine Freundschaften, sehr wohl aber Interessen. Macron und Verteidigungsministerin Kram-Karrenbauer haben sich zu Beginn dieser Woche ein kleines publizistisches Scharmützel geleistet, was die europäische Souveränität anbelangt. Räumt man mal alle Missverständnisse, lieber Peter Bayer, beiseite, dann haben wohl eher Außenminister Heiko Maas, wir sprachen heute Morgen darüber, und sein französischer Kollege Jean-Yves Le Drian recht. Wir brauchen ein neues transatlantisches Verhältnis, einen neuen New Deal. Und wir brauchen mehr europäische Kohäsion. Das muss sich auch in unseren unterschiedlich ressortübergreifenden Politiken niederschlagen, etwa wenn wir über Digitalisierung und Innovationstechniken sprechen, aber auch wenn wir über Bots oder Kriegspropaganda reden. Und Sie ahnen es schon, wenn wir über Russland und China sprechen. Wir brauchen also neue Formate oder müssen die alten neu beleben. Ist dies also aufgehoben, etwa in dem simplen Konzept für einen nationalen Sicherheitsrat, wie ihn die AfD fordert? Mitnichten. Selbstverständlich kann die Kohäsion zwischen den unterschiedlichen Häusern noch intensiviert werden. Im Bundessicherheitsrat etwa wird ja ohnehin ressortübergreifend zusammengearbeitet, Herr Hampel. Das sollten Sie einfach nur zur Kenntnis nehmen. Und dass all die aufgeworfenen Fragen dort auch beantwortet werden müssen, ist nicht nur klug, sondern selbstverständlich. Aber das alleine reicht nicht. Das Parlament und damit wir Abgeordnete, wir müssen uns noch viel intensiver mit diesen Fragen beschäftigen. Das ist unsere Pflicht und Schuldigkeit. Und mit Blick auf gestern frage ich die Herren von der AfD, warum fordern Sie eigentlich nicht für uns mehr Sicherheit, mehr Sicherheitspolitik und gerade zu diesem Thema eine Stärkung des Parlaments? Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. de Ridder. Nächste Rednerin ist die Kollegin Sevim Dahtelen, Fraktion Die Linke.
Guten Abend, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen. Das Letzte, was Deutschland braucht, ist ein geheim tagender nationaler Sicherheitsrat. Die AfD will den Bundessicherheitsrat entsprechend aufwerten und damit noch mehr Entscheidungen, die existenziell für die Sicherheit in Deutschland sind, hinter verschlossene Türen verlagern. Sie reden sonst immer nur von Kriegskabinetten, wollen aber erst eigentlich selbst gerne eins schaffen. Die AfD will hier die Entparlamentarisierung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik nach dem Idealbild des verblichenen deutschen Kaiserreichs. Doch lesen Sie einfach mal Ihren Antrag. Mit einer Außenpolitik der Geheimkabinette ist Deutschland in seiner Geschichte nun wahrlich nicht gut gefahren, meine Damen und Herren. Aber zurück in die Gegenwart. Es sind bereits jetzt Entscheidungen im geheimen Kabinett des Bundessicherheitsrats, die Sicherheit in Deutschland und Frieden weltweit massiv gefährden. Und stellen wir uns einmal vor, diese geheimen Entscheidungen, dieses Ministergremiums über Rüstungsexporte würden auf noch mehr Bereiche ausgedehnt werden, wie das hier in diesem vorliegenden Antrag gefordert wird. Was würde das denn bedeuten? Das kann meiner Meinung nach niemand ernsthaft wollen, der durch und durch Parlamentarier ist. Bereits jetzt gefährdet der Bundessicherheitsrat als Ausschuss des Bundeskabinetts durch seine Entscheidungen über die Kriegswaffenexporte an Diktaturen oder an autoritäre Regime, die nicht zuletzt wie Saudi-Arabien und Katar den islamistischen Terrorismus weltweit fördern, gefährdet auch die Sicherheit in Europa. Und der Bundessicherheitsrat profitiert geradezu davon, dass er eben geheim tagt. So schotten sich die Minister der Union und der SPD gegen eine öffentliche Diskussion ab. Ihre folgenreichen Entscheidungen können erst dann öffentlich diskutiert werden, wenn sie bereits getroffen sind. Und das ist nichts anderes eigentlich als eine Aushebelung von demokratischen Prinzipien in einem parlamentarischen System. Und statt das weiter auszuweiten, muss eigentlich Schluss gemacht werden mit dieser Geheimniskrämerei. Eine tatsächliche Reform der deutschen Sicherheitsarchitektur muss in eine ganz andere Richtung gehen. Entscheidungen über Rüstungsexporte, über Kriegswaffenexporte, die müssen vom Bundestag getroffen werden. Die müssen hier öffentlich vor dem Parlament, vor der Öffentlichkeit, der Bevölkerung diskutiert werden können. Und ich sage das nicht nur als Parlamentarierin. Ich sage das auch als überzeugte Linke, wo wir als einzige Partei hier im Deutschen Bundestag auch generell eigentlich die Rüstungsexporte verbieten wollen. Und deshalb ist es erst recht nicht einsehbar, weiter grünes Licht für das Geschäft mit dem Tod zu geben. Alle Erfahrung zeigt, dass deutsche Rüstungsexporte mit dazu beitragen, weltweit Spannungs- und Kriegsgebiete zu schaffen oder sie zu befeuern. Und das darf uns nicht passieren, dass der Profit der Rüstungsschmieden, die davon profitieren, für uns quasi von existenzieller Bedeutung sind. Existenzielle Sicherheitsentscheidungen, meine Damen und Herren, müssen wieder in den Deutschen Bundestag zurück, wo sie dies auch von 1949 bis 1955 in der Bundesrepublik waren, der Fall war, bis Konrad Adenauer seinen Verteidigungsrat gegründet hat. Und deshalb Nein zu diesem Antrag.
Vielen Dank, Frau Kollegin. Das weiß ich. Nächster Redner ist der Kollege Omid Noripur, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir haben vor etwa einem halben Jahr einen Antrag der FDP zum gleichen Thema behandelt. Der Kollege Lambsdorff, so gut war da auch wieder nicht. Bestimmt. Aber ich gebe zu, verglichen mit dem, was hier vorliegt, war der brillant. Einverstanden. Jetzt hat die AfD einen Antrag vorgelegt mit einem ähnlichen Titel und dann liest man den. Und ich sag's jetzt mal, ich frage jetzt mal mit den Worten meines großartigen niederbayerischen Kollegen Erhard Grundl, braucht's das? Und ehrlich gesagt, nein. Das einzig Spannende daran sind die Grundsätze, die Sie formulieren, die sehr, sehr tiefen Einblick geben in Ihre Gedankenwelt. Absage an die NATO, Absage an die Europäische Union. Die Vereinten Nationen seien einfach eine Organisation, eine internationale Organisation, so werden sie betitelt. Und dann fordern Sie von der Bundesregierung, sie möge bitte eine nationale Sicherheitsstrategie für die nächsten 20 Jahre hier vorlegen. 20 Jahre her, 2000. 9/11 ist seitdem passiert, die Besetzung der Krim ist seitdem passiert, die Cyberwelt ist komplett explodiert, das ist eine ganz andere. Was wir 2000 aufgeschrieben hätten zusammen, hätte heute 0,0 Bestand. Was sagt uns das? Sie wollen in eine Vergangenheit, die es nie gegeben hat. Und das ist das Problem, und das ist nicht nur in diesem Themenbereich so. Das sieht man in ganz vielen Bereichen. Das sieht man auch beispielsweise daran, dass dass Deutschland seine Wirtschaftsinteressen aktiv gegenüber internationalen Wettbewerben verfolgen soll. Die Mittel, die beschreiben Sie nicht genau, aber die schreiben Sie ja in die Sicherheitsstrategie und nicht in die Wirtschaftsstrategie. Das mutet ein bisschen nach Kanonenbootpolitik an. Aber wir werden das hoffentlich niemals erfahren. Und dann wird es besonders spannend, wenn Sie sagen, es geht hier um Schutz der Souveränität. Ja, wir sind alle für den Schutz der Souveränität. Aber bei uns in den Reihen gibt es keine Abgeordneten, über die die russischen Sicherheitsbehörden schreiben, sie seien unter kompletter Kontrolle derer. Und deshalb ist die Frage, wer tritt hier eigentlich für Souveränität ein und wer hat sie längst verkauft? Und deshalb müssen wir uns von Ihnen nun wirklich nichts sagen. Das Problem ist, es ist ja richtig, dass wir mehr Kohärenz brauchen, aber die Kohärenz darf nicht versicherheitlicht werden. Das ist das, was Sie machen. Es gibt ja Gruppen, die tatsächlich Kohärenz schaffen. GKKE beispielsweise, die Plattform Zivile Krisenbearbeitung, die machen eine wundervolle Arbeit mit zu wenig Mitteln, mit zu wenig Andockung auch an die Administration. Und ja, es ist sehr misslich, wenn Außenminister auf einer Pressekonferenz in Istanbul erfährt, was die Verteidigungsministerin so von sich gegeben hat, und sie hat ihm aber eine SMS geschrieben, und dann ruft der Außenminister dazu auf, dass es eine Lateinamerika-Initiative geben soll, und wir 4 Monate später kommt dann der Minister für Entwicklungszusammenarbeit und streicht einfach alle Gelder, die es gibt für Lateinamerika. Das ist keine Kohärenz. Dafür braucht es aber politischen Willen, und den gibt es nicht in dieser Bundesregierung, und das ist extrem bedauerlich. Dafür braucht es keinen nationalen Sicherheit. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Kollege Neubuhr. Ist mir da was entgangen, Frau Lemke? So, nächster Redner ist der Kollege Henning Otte, CDU-CSU-Fraktion.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Antrag der AfD vorliegend ist bemerkenswert. Wert, schon angesprochen, die Überschrift, dann fällt er aber stark ab, und deswegen bemerken muss man, dass er viel zu eng im nationalen Kontext zu sehen ist. Alles rein national, deswegen irrational. Denn Sicherheit ist heute eine gesamtgesellschaftliche und staatliche Aufgabe im internationalen Kontext. Und dabei ist umfassend zu beachten, dass die Bürger einen Anspruch haben auf Sicherheit, dass sie auch bereit sind, ihre Freiheitsrechte ein Stück einschränken zu lassen, mit dem Anspruch, dass der Staat Schutz liefert. Und diesen Schutz allein in einen Rat zu geben, das ist zu kurz gedacht, meine Damen und Herren. Wir müssen im Verhältnis Sicherheit und Freiheit viel mehr Maß und Mitte finden. Und hier beginnt das Problem mit dem Antrag der AfD. Sie finden kein Maß und keine Mitte. Das ist auch bei dem gesundheitspolitischen Schutzanspruch der Bevölkerung gestern in der Debatte deutlich geworden, wo Sie den Anspruch der Bevölkerung auf Schutz gegen die Gefahr von Covid-19 einfach ignorieren und die Bevölkerung noch verunsichern. Und das ist auch ein Punkt. Das ist keine Sicherheitsstruktur, die wir in Deutschland brauchen. Und deswegen lehnen wir Ihren Antrag ab, meine Damen und Herren. Die AfD glaubt, mit einer Einrichtung einer Ministerialstelle im Kanzleramt Sicherheitsvorsorge abbilden zu können. Wir vertrauen der Ministerialbürokratie, aber wir vertrauen nicht der AfD, wenn sie die Sicherheitsdebatte aus dem Parlament mit Gewalt quasi entziehen will und hier die Axt anlegt. Wir haben erprobte Grundsätze der repräsentativen Demokratie und des Parlamentarismus mit einer umfassenden Verantwortung für unser Land. Und Sie suggerieren Souveränität in einem prosperierenden Europa, so steht es in dem Antrag, ignorieren aber gleichzeitig die Verletzung souveräner Staaten. Hier ist die völkerrechtswidrige Annexion der Krim genannt, und es ist eben auch von Herrn Nuripur angesprochen worden. Nicht das Recht des Stärkeren ist maßgeblich, sondern für uns ist, dass die Souveränität auch vom Souverän abgebildet wird und dass wir in der Lage sind, uns jeder sicherheitspolitischen Herausforderung auch stellen zu können, meine Damen und Herren. 724, 365 und das 360 Grad, das ist souverän. Und man kann nicht die Leitlinien für 20 Jahre festlegen, wie das hier im Antrag steht. Das widerspiegelt zwar den begrenzten nationalen Ansatz von Ihnen, aber er widerspricht völlig der globalen Sicherheits- politischen Herausforderung. Wir haben den Anspruch, dass wir Probleme multilateral lösen, nicht immer nur militärisch, nein, im vernetzten Ansatz, diplomatisch, bildungspolitisch, wirtschaftspolitisch, eingebunden in Institutionen wie NATO, EU, OSZE, VN. Das ist die Strategie. Und die Bundesverteidigungsministerin hat sehr deutlich abgebildet, dass wir die transatlantische Achse wieder stärken wollen, mit Frankreich zusammen in Europa deutlich zu machen, gemeinsam schaffen wir Frieden, nicht rein national, wie Sie das sehen, sondern verlässliche Strukturen abbilden, dass wir gemeinsam Verantwortung übernehmen für Frieden und Freiheit in einem vereinten Europa. Das ist unsere Verantwortung, und deswegen ist es verantwortungsvoll, auch Ihren Antrag abzulehnen.
Vielen Dank, Herr Kollege.
Sehr gut.
Genau.
Nächster Redner ist der Kollege Dr. Fritz Felgen, Treue SPD-Fraktion.
Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, die Mutter aller nationalen Sicherheitsräte ist der amerikanische. Es handelt sich um eine 1947 geschaffene Regierungsbehörde, in der sich mehrere Minister und die Direktoren der Sicherheitsbehörden versammeln und die vom Präsidenten persönlich geleitet wird. An diesem Beispiel orientiert sich die in regelmäßigen Abständen wiederholte Forderung, auch in Deutschland einen Sicherheitsrat zu berufen. Begründet wird der Vorschlag regelmäßig mit der Notwendigkeit einer besseren Abstimmung der Außen-, Sicherheits-, Verteidigungs-, Handels- und Entwicklungspolitik, um endlich weltpolitikfähig zu werden. Wie wir von Roderich Kiesewetter gehört haben, die Aufzählung und das Eigenschaftswort selbst sind allerdings Zitate aus der Grundsatzrede der Bundesverteidigungsministerin von vorgestern. Und besonders laut erschallt der Ruf nach dem Sicherheitsrat aus dem Bereich Sicherheit und Verteidigung. Ein Blick auf die Geschichte des amerikanischen Vorbilds erklärt auch warum. Der Sicherheitsrat hat dort den Einfluss des Verteidigungsministeriums auf die Außenpolitik massiv gestärkt. Sein allererster Rat an Präsident Truman lief auf eine deutliche Erhöhung des Verteidigungsetats heraus. Ich habe Verständnis für jede Amtsinhaberin im Bendlerblock, die oder den dieses Vorbild spontan überzeugt. Es ist dennoch für unsere politischen Verhältnisse nicht geeignet. Denn anders als die USA sind wir keine Präsidialdemokratie. Die Koordination der Politikfelder muss bei uns zwingend im Kabinett erfolgen, weil es sich aus den gleichen Koalitionspartnern zusammensetzt wie die jeweilige parlamentarische Mehrheit. Ein sicherheitspolitisches Nebenkabinett kann dazu ebenso wenig etwas beitragen, wie eine scheinbar objektive Regierungsbehörde kein Ersatz für politische Willensbildung sein kann. Die Aufgabe, die Koordinierung vorzubereiten, auch unter Einbeziehung der Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste, liegt im Kanzleramt, und da gehört sie auch hin. In den letzten 7 Jahren war die so koordinierte politische Willensbildung durchaus erfolgreich. Auch ohne Sicherheitsrat hat die Koalition den Notwendigkeiten Rechnung getragen und zum Beispiel die Verteidigungsausgaben bis 2021 um insgesamt bald 50% erhöht. Die zitierte Weltpolitikfähigkeit unseres Landes hängt vom Konsens der Regierungskoalition ab, nicht von einem nationalen Sicherheitsrat. So funktioniert unser politisches System, und es funktioniert gut. Die SPD-Fraktion will daran nichts ändern. Danke schön.
Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Felgentreu. Letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Thomas Erndl, CDU-CSU-Fraktion.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen der AfD, schön, dass Sie sich dem Thema Sicherheit widmen. Mit Blick auf gestern, zynisch. Vielleicht kümmern Sie sich erst mal darum, dass alle Ihre Fraktionsmitglieder die Sicherheit dieses Hauses respektieren. Und dann können wir gerne auf das Thema nationale Sicherheit blicken. Da fällt Ihnen also am Dienstag eine gute Stunde nach der beeindruckenden Rede unserer Verteidigungsministerin ein, dass Sie mal einen Antrag zum Thema nationale Sicherheit machen und schnappen sich dazu die Überschrift aus der Rede der Ministerin. Wir brauchen einen nationalen Sicherheitsrat. Vielleicht hätten Sie noch mehr übernehmen sollen, dann wäre der Antrag vielleicht besser geworden. Denn Sie listen außen- und sicherheitspolitische Grundsätze auf und reden unter anderem davon, dass sich Deutschland wirtschaftlich von Europa abkoppeln soll. Da kann man nur den Kopf schütteln. Aber besonderes Kopfschütteln ruft bei mir hervor, dass Sie von Sicherheit reden und in Ihrem Antrag kein einziges Mal die NATO und transatlantische Beziehungen erwähnen. Dieser Antrag ist deshalb abzulehnen, meine Damen und Herren. Das hat mit der Realität unserer Sicherheitspolitik nichts zu tun. Es ist klar, dass wir unsere Sicherheitsarchitektur weiterentwickeln müssen. Die Herausforderungen ändern sich. Die strategische Gesamtlage ändert sich. Da ist es nur selbstverständlich, dass wir über effiziente Entscheidungsprozesse nachdenken müssen. Ich möchte hier betonen, die CSU, die Unionsfraktion, hat schon in der Vergangenheit einen nationalen Sicherheitsrat gefordert und Grundsatzpapiere vorgelegt. Das Weißbuch 2016, unser letztes großes Dokument, ist auf unsere Initiative hin entstanden. Und ich sage ganz entschieden, der Sicherheitsrat muss spätestens in der nächsten Legislatur angegangen werden. Lassen Sie mich hier noch sagen, wenn wir über Sicherheit und Strategie reden, dann müssen wir auch über unsere Bundeswehr sprechen. Hier stehen wir an einem entscheidenden Punkt. Erstens, weil Haushaltsfragen infolge der Pandemie schwieriger werden. Wir müssen aber schauen, dass in den nächsten Jahren trotzdem genug Geld in unsere Bundeswehr fließt. Weder globale Entwicklungen noch die Notwendigkeiten unserer Streitkräfte warten darauf, dass Corona vorbei ist. Und zweitens müssen wir auch deshalb weiter in unsere Bundeswehr investieren, weil wir jetzt die Chance auf einen transatlantischen Neubeginn haben. Und diesen wollen wir nutzen. Das politische Klima wird mit Joe Biden besser werden. Aber auch er wird fordern, dass Europa seine Versprechen hält. Und das wollen wir auch. Meine Damen und Herren, für mich steht fest, für strategische Klarheit und effiziente Entscheidungsprozesse brauchen wir einen nationalen Sicherheitsrat. Und wir brauchen einen klar definierten sicherheitspolitischen Weg für unser Land. Den wird die Unionsfraktion entschlossen mitgestalten. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 24.393 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir so.